vor 2 Wochen eine Serie gestartet mit dem Titel Die Schlüssel zum Himmelreich. Nicht der Schlüssel zum Himmelreich, sondern die Schlüssel. Und hier ist der Text, der uns den Einstieg geebnet hat dahin. Das ist Matthäus 16. Und da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder irgendeiner der Propheten. Er fragte sie dann, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Soweit der Text. Da fragte er sie, wer sagt ihr, dass ich sei? Übrigens, der Text für meinen Männerabend ist, was sagen die Menschen, wer du bist? Wird spannend. Jesus, wer sagt dir, dass ich sei? Das war der Kern der Predigt vor 2 Wochen. Die Frage, wer Jesus Christus für dich ist. Wer du sagst, der Jesus ist, ist die Antwort auf die wichtigste Frage, die es in diesem Universum gibt. Und es ist die Frage, die allen Schlüsseln zum Himmelreich vorausgeht. Denn Jesus ist nicht einfach einer der Schlüssel, sondern er ist die Zugangsberechtigung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darüber sprach ich vor 2 Wochen sehr intensiv. Und in dieser Sache ist Jesus die intoleranteste Person, die je gelebt hat. Intoleranter kann man es nicht machen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich empfehle dringend jedem, der den ersten Teil nicht gehört hat, sich die Predigt von unserer Webseite zu laden. Gehen wir mal davon aus, dass die Frage, wer Jesus ist, hoffentlich für alle hier und hoffentlich ohne Zweifel geklärt ist. Dann haben wir gehört, dass die Schlüssel zum Himmelreich Offenbarungen sind. Offenbarungen, welche Türen wir verschließen und welche Türen wir öffnen sollten. Es sind die Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben und es sind die Schlüssel, erfolgreich Gemeinde zu bauen. Es geht ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Da passt unser nächster Text zeitlich ganz gut zu unserer Serie. Ich habe nicht vor, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen, sondern anhand verschiedener Aussagen, die wir in Lukas 1 finden, möchte ich gemeinsam mit euch einige Schlüssel zum Himmelreich beleuchten. Eben die Schlüssel, die uns helfen werden, mehr aus unserem Leben zu machen, egal wo wir heute stehen. Schlüssel, die uns helfen, aus durchschnittlich außergewöhnlich zu machen und die uns helfen, nicht nur eine Gemeinde mit wenigstens 500 Mitgliedern zu bauen, sondern eine Gemeinde, die am Herzschlag Gottes dran ist. Es war gestern sehr interessant, mit Leuten hier Gespräche zu führen und ich hatte so einen kleinen Thementisch-Workshop und das ist eine ungewöhnliche Aussage, wenn ich sage, wir haben eine Vision für unsere Gemeinde, dass wir bis 2020 wenigstens 500 Mitglieder sein möchten. Einige Leute erschrecken ja dabei und einmal hatte ich ja erlebt, dass ich bei einem Pastorentreffen dafür ausgelacht wurde und jemand mir sagte, das ist, als ob man sowas machen könnte. Fakt ist, eine Vision von Gott gegeben, wenn es nicht eine Fantasie ist, wenn mir jemand sagt, also wir haben jetzt 30 Mitglieder in meiner Gemeinde, aber wir werden mal 10.000 sein, hole ich tief Luft. Das ist in der Regel Fantasie, aus blöde Fantasie. Aber eine Vision von Gott, wenn sie von Gott ist und er sie uns ins Herz gegeben hat, dann ist es auch etwas, das man erfüllen kann mit seiner Hilfe. Oder sehe ich da irgendwas verkehrt? Das ist ja keine Atomwissenschaft. Denn kein Ding ist unmöglich bei Gott. Wir sind hier in einer Traumfabrik, dem Haus Gottes. Hier sollten Träume wahr werden, deine und unsere gemeinsamen. Lukas 1, Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Was ist denn das für ein Gruß? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Es ist einfach, der Josef wird über dich kommen. Wie soll es sonst gehen? An dieser Stelle, es gibt eine Menge Menschen, die sich als Christen bezeichnen, aber den Gedanken an eine Jungfrauengeburt als lächerlichen Blödsinn abtun. Darunter leider auch eine sehr große, erhebliche Zahl protestantischer Kirchenführer. Und die meinen, der Begriff Jungfrau sei falsch übersetzt. Es heiße tatsächlich nur junge Frau. Nicht die Jungfrau, hieß also Maria, sondern lediglich eine junge Frau hieß so. In Matthäus 1,18 lesen wir aber, da heißt es: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war, vom Josef, von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Noch einmal. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Und es heißt: Josef, fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen. Was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Meine kleine Botschaft an die Welt da draußen: Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wie kann man ohne fremde Hilfe missverstehen, was da geschrieben steht? Kann mir das einer erklären? Jungfrau oder junge Frau hin oder her. Ehe sie zusammenkam, wurde sie schwanger. Jetzt frage ich mich, wer hat das Recht und wer besitzt die Dreistigkeit, Gottes Wort in Frage zu stellen? Wie kann man sich allen Ernstes überhaupt als Christ bezeichnen und die übernatürliche Zeugung von Jesus in Frage stellen? Oder wie kann man sich als Christ bezeichnen und eine Aussage machen: Natürlich ist Jesus nicht körperlich auferstanden. Aber es spielt am Ende ja auch keine entscheidende Rolle, ob das Grab wirklich leer war oder nicht. Da sind nicht irgendwelche Atheisten, die sowas von sich geben, das sind Kirchenführer. Ein Bischof hat neulich in einem Artikel geschrieben, hat eine Rede gehalten und sagt: Natürlich ist Jesus gestorben, er ist genauso verwest wie wir alle, aber seine Lehren sind lebendig, wenn wir so einen Quatsch hören. Ich sag dir, wenn das jemand so glaubt, sei es drum, aber dann nenn dich Schlauberger. Nenn dich erleuchtet, nenn dich gebildet, nenn dich was du willst, aber um Himmels Willen, nenn dich nicht Christ. Wenn du mit deinem aufgeklärten Intellekt nicht damit klarkommst, sei es drum. Aber mach aus dem Schöpfer von 14 Milliarden Galaxien keinen Gott, der unfähig ist, außerhalb der von ihm selbst geschaffenen Naturgesetze zu agieren. Ein Gott, der nur in diesem Rahmen wirken könnte, ist kein Gott. Ein Gott, der nur im Rahmen unserer jämmerlichen menschlichen maximal 1400 Gramm Hirnmasse und unseres aufgeklärten Verstandes wirken könnte, ist kein Gott. Und deswegen sagt Jesus, zu Nikodemus, der ist auch ein bisschen mit seinem Verstand gekommen: Wie, ich muss von neuem geboren werden, wie soll ich denn zurück in den Mutterleib? Hat alles auch nur versucht, den Verstand zu begreifen. Deswegen sagt Jesus zu Nikodemus: Es sei denn, dass jemand von Neuem durch den Heiligen Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist das Problem, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, es gibt keine Jungfrauengeburt und es gab keine leibliche Auferstehung. Das ist Verstand. Und das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir lebt, wenn du das glauben kannst. Jesus ist auferstanden. Und er kam hier auf diese Welt durch eine Jungfrauengeburt. Der Heilige Geist hat ihn gezeugt. Gott ist der Vater, nicht ein Mensch. Der ganze christliche Heilsplan fällt auseinander, wenn du diese Wahrheiten wegnimmst. Deswegen ist es geradezu grotesk, wenn sich jemand als Christ bezeichnet und diese Dinge in Frage stellt. Nein, nicht von Josef, sprach der Engel, sondern der Heilige Geist, lesen wir weiter, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Eben darum. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da ist er wieder. Der berühmte Gott-Aber-Faktor. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und hier ist unser Einstieg mit Schlüssel Nummer 1. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Haus David, und die Jungfrau ist Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, was ist das für ein Gruß? Ist das nicht interessant, wenn ihr den Text liest? Sie aber erschrak. Das allererste, was der Engel ihr sagt, ist, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie kriegt einen Schrecken. Das Interessante dabei ist doch schon mal sowas. Sie ist nicht über den Engel erschrocken. Sie erschrak über die Rede. Sie ist gar nicht über den Engel erschrocken. Ich meine, das ist ja schon ein Erlebnis, wenn so ein Engel da irgendwo in einem Zimmer steht. Sie ist nicht über den Engel erschrocken. Sie ist erschrocken über die Rede und dachte, was ist denn das für ein Gruß? Begnadet, der Herr ist mit dir. Und ich finde, das kommt in der guten alten King James Bibel im Englisch noch viel besser rüber. Da heißt es, da sagt der Engel, thou art highly favored and the Lord is with thee. Da wird begnadet mit hochgradig favorisiert übersetzt. Und vielen Menschen geht es genauso wie Maria. Sie erschrecken, wenn Gott ihnen sagt, sei gegrüßt, hochgradig Favorisierte, hochgradig Favorisierter. Ich bin's, Gott der Herr, und ich bin auf deiner Seite, ich bin für dich. Da erschrecken viele. Viele Menschen haben enorme Probleme, damit zu glauben, dass sie gesegnet sind. Aber hier ist es. Glaube, dass du hochgradig favorisiert bist. Das würde dir jeder Engel sagen, der hierher kommen wird. Wenn du heute Nacht eine Erscheinung hast, ein Engel am Bett steht, das wird er dir sagen. Hey, hochgradig Favorisierter. Glaub, dass Gott dich großartig findet. Glaube, dass er für dich ist. Und genau das ist der erste Schlüssel, Glaube. Glaube ist ein Schlüssel zum Himmelreich. Und neben dem Heilsplan, zu glauben, dass Gott für dich ist, ist der wichtigste Aspekt überhaupt, glaube ich. Denn wir alle kennen Zeiten, wo wir um diese Wahrheit ringen müssen. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Wir alle kennen Zeiten, wo wir um diese Wahrheit ringen müssen. Besonders dann, wenn wir durch ungute Worte oder Taten an uns selbst zu zweifeln beginnen, wo der Teufel uns einflüstert, und du willst Christ sein? Und du glaubst ernsthaft, dass Gott dich mag? Der Teufel weiß ganz genau, dass Selbstzweifel uns lähmen und uns ineffektiv machen. Und denk nicht, dass es nur dir so geht. Beinahe alle großen Gottesmänner und Frauen erleben diese Kämpfe. Wir bewundern ja die ganz großen Namen und die Stars, Phil Prinkle, Joyce Meyer, Bayless Conley. Wir bewundern ja oft, übrigens Bayless Conley, könnten wir kriegen hier. Wollen wir den mal haben? Okay. Er wird, das kann er uns dann auch erzählen, ob er auch gewisse Zeiten erlebt. Wir bewundern oft Männer und Frauen Gottes als Helden, souverän und voll Power. Und wir denken, denen muss es ja gut gehen. Vergiss es. Einige der größten Prediger der letzten 200 Jahre haben dunkle Zeiten erlebt, dunkle Tage. Charles Spurgeon, ich lese gerade sein Buch, Handbuch für Prediger. Uiuiui, da dürfte ich gar nicht predigen, wenn ich das alles da lese. Charles Spurgeon, er war bekannt als einer der gottgefälligsten Bibelprediger aller Zeiten. Spurgeon war ein betender Mann, der den Herrn fortwährend sein Leben lang gesucht hat. Aber er litt auch zeitweise unter tiefen, schrecklichen Depressionen. In diesen Zeiten, wo er gelebt hat, war dieser Zustand als Melancholie bekannt. Da hat man das Melancholie genannt, wenn du so Depressionen gekriegt hast. John Fletcher, weiterer Diener Gottes, der unter heftigen Depressionen litt. Er hat unter keinem anderen gedient als John Wesley. Und Wesley hat Fletcher als den gottgefälligsten Mann auf dem Angesicht der Erde bezeichnet. Die Gegenwart Christi in Fletchers Leben war so stark, dass es oft so war, wenn er in einen Raum reingegangen ist, dass keiner mehr reden konnte. Alles war still. So eine Gegenwart Gottes mit sich getragen, dass die Leute vor Ehrfurcht, vor der Gegenwart Gottes kein Wort mehr rausgekriegt haben. Der Mann hat den Geist Christi verströmt. Aber auch Fletcher erfuhr schreckliche Tiefen. Eine grauenvolle Depression kam auf ihn aus dem Nichts und hat ihn tagelang manchmal geplagt. Er ertrug schreckliche Prüfungen der Verzweiflung, ohne dass es irgendwo eine rationale Erklärung dafür gab. Mutter Teresa, sie litt die meiste Zeit ihres Wirkens fürchterlich unter einem Gefühl der Gottesferne. Hat sie selber in einem Zeugnis einmal gesagt, ich habe so viele Selbstzweifel gehabt, obwohl sie gesehen hat, wie Gott gewirkt hat und was alles passiert ist. Und doch sagt sie, ich habe gebetet und gefasst, ich habe gemacht. Aber ich habe so viele unendlich finstere Tage erlebt, in einer unfassbaren Gottesferne, dass man beinahe zerbrochen ist daran. Es scheint, dass jeder der heiligsten, hingegebensten und gebetsvollsten Diener sich einer solchen Stunde gegenüber gesehen hat. Und ich wage zu behaupten, wir alle oder zumindest die überwiegende Mehrheit, wir kennen Zeiten, wo wir um diese Gnade, um diese Wahrheit ringen müssen, dass Gott mit uns ist. Dass wir begnadet und hochgradig favorisiert sind. Nicht wegen dem, was wir tun und leisten, Silke hat es ja vorhin schon im Gebet damit eingepackt, nicht wegen dem, was wir leisten und nicht wegen dem, was wir nicht tun oder nicht leisten, sondern einzig, weil wir in Christus sind. Und das widerspricht natürlich auch ein Stück weit unserem Fleisch. Das widerspricht zumeist unserer Erziehung, wo nur Leistung belohnt wird. Und aus diesen Dingen nimmt Religion ihre Kraft her. Aus dem Gefühl heraus, nicht gut genug zu sein und etwas leisten zu müssen. Aus einem schlechten Gewissen heraus, ich muss etwas beweisen. Zu versuchen, durch Taten und Leistungen wieder annehmbar und gerechtfertigt zu werden. Das ist die Triebfeder aller religiösen Menschen. Es ist der Treibstoff jeder Religion. Wenn du dies und jenes tust und dies und jenes lässt, dann ist irgendwas Höheres zufrieden mit dir. Ich habe gerade kürzlich gelesen, wie ein brennender, hingegebener Buddhist sich für den Pfad der Erleuchtung entschied, den ganzen. Und er ist buddhistischer Mönch geworden. Und dann hat er geschrieben, wie er dann an den täglichen 227 Verhaltensregeln für Mönche buchstäblich zugrunde ging. Der Buddhismus für Mönche steht da 227 Verhaltensregeln, die du jeden Tag ableisten musst. Halt dich fest, für Frauen gelten 311, für Nonnen, buddhistische Nonnen. Männer 227, Frauen 311. Die mehr Gebote haben bestimmt mit dem... ich weiß. Das war ein Witz. Das war ein Scherz. Aber das ist es. Das ist Religion, die Menschen herausfordert und sagt, wenn du das tust, wenn du jenes tust und dies, das, dann bist du vielleicht favorisiert. Aber nur vielleicht. Der Wahnsinn der islamistischen Dschihadisten wird aus diesem Treibstoff von Religion befeuert. Und noch jeder religiöse Fanatismus hat seine Wurzeln in diesem Trachten, selbst in christliche Kreise hinein. Ich bin nicht gut genug, ich muss etwas leisten, ich muss Regeln, Gebote und Gesetze befolgen und je eifriger, desto mehr werde ich begnadet sein. Das alles ist Religion. Der Versuch, durch Werke gerecht zu werden. Und es ist auch ein Weg, seinen eigenen Ego zu boosten. Dachte ich so in der Predigtvorbereitung drüber nach, habe ich noch nie so gesehen. Das ist mir einfach so. Religiöse Eiferer lieben Gesetzlichkeit. Denn aus ihrem Eifer speisen sie ihren persönlichen Stolz. Sie leben vom Vergleich. Seht her. Seht, wie fromm ich bin. So geht das. Weißt du, was Jesus von ihnen gesagt hat? Die Pharisäer, die waren ein Paradebeispiel dafür. Jesus sagte nicht umsonst von ihnen, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Seht her, ihr armseliger Pöbel. So sieht wahre Frömmigkeit aus. Und dann gehen sie zum Geldkasten und warten, bis genügend Leute da sind und werfen ihr Geld in den Kasten. Und dann stehen sie an den Ecken und beten und dann machen sie kummervolle Mienen, dass jeder sieht, sie fasten und so weiter. Dabei waren sie voller Totengebein. Die Bibel sagt, sie waren voller Totengebein. Aber deswegen hassten sie Jesus und seine Botschaft der Liebe und der Gnade Gottes. Weil nach seiner Lehre gab es nichts zu verdienen und nichts, womit man sich brüsten konnte. Wenn du wirklich verstanden hast, was Gnade ist, dann ist es das Ende allen Vergleichs. Es gibt nichts mehr zu glänzen. Das ist der Albtraum gewesen der Pharisäer. Dieser Jesus hat sie alle zur Hochzeitsfeier eingeladen. Die Huren, die Zöllner, das ganzen sündigen Pöbel, die durften plötzlich an dieser, das waren jetzt auf einmal die hochgradig Favorisierten. Das war für die Pharisäer der Albtraum schlechthin. Aller Vergleich fand ein Ende. In der Apostelgeschichte lesen wir im 15. Kapitel, dass sich eine beträchtliche Zahl von Heiden zu bekehren begann. Am Anfang. Und es waren wiederum an Jesus gläubig gewordene Pharisäer, die nicht ruhen konnten und versuchten, diesen jung bekehrten Heiden das mosaische Gesetz aufzubürden. Wegen dieser Dinge wurde heftig gestritten. Und dann liest du in der Bibel, im Apostelgeschichte, es kam zu einem Konzil in Jerusalem. Auch auf dem Konzil wurde gestritten. Aber nach langen Debatten kam man zu einer klaren Einigung und die Apostel haben einen Brief für die bekehrten Heiden aufgesetzt. Gut zuhören. In diesem Brief stand drin, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzulegen als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch dafür hütet, handelt ihr richtig und nun lebt wohl. Ja, wie? Ist alles. Ich liebe diese Verse. Kaum auszudenken, was das für ein Brief geworden wäre, wenn manche übereifrigen geistlichen Leiter der Neuzeit ihn verfasst hätten. 35 Seiten lang, 398 Regeln. Wie man sich richtig bekehrt und wie man echten Lobpreis macht und was man anziehen sollte und welche Fernsehprogramme. Und das wäre ein Wälzer geworden. Damit man sich schließlich noch vergleichen kann. Eine Menge Christen sind unterwegs, die sagen und beten, Herr, ich weiß, du bist ein schmaler Weg. Der Weg zur Seligkeit ist eng. Er ist 2 Meter nur breit. Aber meinst du nicht, 1,50 Meter würde auch genügen? Können wir den Weg nicht noch etwas enger machen? Leute, weites Herz. Ich sage es nochmal, Vergleich endet da, wo Gnade begriffen wird. Da ist dann kein Raum mehr, sich selbst zu rühmen. Da ist dann auch kein Raum mehr, seinen Mitgeschwistern ständig zu erklären, wie sie zu leben und zu glauben haben. Da, wo Gnade begriffen wird, wo Menschen verstehen, dass sie hochgradig favorisiert sind, ändert sich alles. Deswegen ist Christentum für mich keine Religion, sondern eine Person. Jesus Christus. In ihm begegnet uns Gott und teilt uns mit. Wir sind bereits begnadet, wir sind bereits hochgradig favorisiert. Nicht durch unsere Werke, nicht durch unser Tun, sondern weil wir es fassen, weil wir es glauben, dass Jesus alles für uns getan hat. Sonst könnte es in der Bibel nicht heißen, durch Gnade seid ihr errettet, sondern da würde stehen, durch eure eigene Leistung. Dann wäre unsere Errettung aber keine Gnade mehr, sondern eine Belohnung. Steht aber in Römer 5, und die mich kennen, wissen, dass dies meine Lieblingsverse sind. Steht in Römer 5, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Kannst du das für dich sagen? Nachdem ich jetzt durch den Glauben für gerecht erklärt worden bin, habe ich Frieden mit Gott durch Christus, meinen Herrn. Durch ihn habe ich jetzt freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage meines Lebens ist. Und im Glauben nehme ich das auch in Anspruch. Ist das Sinn? Bin ich der Einzige, dem die Verse gefallen? Das ist das Evangelium in reinster Form. Wir sind aufgrund unseres Glaubens für gerecht erklärt. Unser Verstand und unsere Gefühle, unser weltliches, fleischliches, altes Wesen ist rebelliert dabei. Bei dem Gedanken, dass wir von Gott als genauso gerecht geachtet werden wie sein eigener Sohn. Christen sprechen sowas, trauen sich gar nicht, etwas auszusprechen. Dass Gott dich nicht weniger lieb hat wie seinen eigenen Sohn. In Johannes 17 kannst du nachlesen, dass Gott die Jünger so liebte, wie er Jesus liebte. Das steht da geschrieben. Und mehr noch, es heißt, das Gleiche gilt ebenso allen, die durch das Wort der Jünger noch zum Glauben kommen würden. Und wir 2000 Jahre später sind diese Leute. Und dieses Wort gilt uns. Das sind wir. Da ist von uns die Rede. Jemand hat dies einmal auf wunderbare Weise wie folgt zusammengefasst. Wer immer das, ich finde den Autor, der das geschrieben hat. Er hat gesagt, die Sünde hat den Menschen von Gott entfernt. Aber Gott in seiner Gnade behandelt ihn, als ob er nie gesündigt hätte. Es ist ein Geschenk, das den Geber alles und den Empfänger nichts kostet. Es wird denen geschenkt, die es nicht verdienen, oft genug kaum begreifen und oft genug gar nicht wirklich schätzen. Wow! Das ist Gnade. Hochgradig favorisiert. Was für eine Botschaft. Und aus diesem Verständnis, das ist das, was passiert, wenn du als Christ begreifst, was das bedeutet. Leute sagen ja, ja, aber das ist ja ein Freibrief für Sünde. Du kannst ja machen, was du willst. Ja, wer kann das glauben? Und wer kann sagen, ich habe Gott erlebt, ich habe Gnade verstanden, aber ich will so weiterleben wie ein kleiner Teufel? Kein Christ, der wiedergeboren ist, hat das in seinem Herzen drin. Wenn Gott in dir lebt, dein wiedergeborener Geist sehnt sich danach, diesem Gott zu dienen und ein Leben zu führen, das diesem Gott Ehre bringt. Lasst es uns begreifen, Band. Ich weiß nicht, ob ich mein Stichwort vorhin jeder mitgekriegt hat. Habt ihr mitgekriegt? Okay. Lasst es nicht nur die Band begreifen, lasst es uns alle begreifen. Wir sind begnadet, wir sind hochgradig favorisiert. Du bist begnadet, der Herr ist mit dir. Mach diese Wahrheit nicht von deinen Gefühlen abhängig. Erfasse es im Glauben. Wenn ich meine Selbstzweifel habe, wenn ich durch dunkle Tage gehe oder Stunden, das ist das, woran ich mich erinnere. Ich sage, Herr, ich bin nicht aus Gefühlen gerettet, sondern aus Glauben. Und ich mache mit meinen Gefühlen nicht kaputt, was du für mich am Kreuz erwirkt hast. Es hat viel mit unserem Gottesbild zu tun. Ich erinnere mich bis heute, dass wir am Anfang unseres Glaubenslebens in der Pfingstgemeinde, damals in der kleinen Gemeinde, es wurde jeden Sonntag hatte jemand ein Bild, einen Eindruck, eine Prophetie. Und all diese Dinge haben mir mehr Angst gemacht, als dass es mir irgendwo geholfen hätte. Weil es war immer richtend. So spricht der Herr. Das war nicht so gnadenvoll. Schon allein, so spricht der Herr, siehe mein Volk. Es ist dunkel in der Welt, es wird noch finsterer und du musst und du... Ich dachte immer, wow, das ist nicht besonders erbaulich. Und eines Tages, und das hat Gott geführt, es wurde Teil unserer Gemeindegeschichte. Eines Tages haben wir eine Einladung gekriegt zu einem Gottesdienst in der Hutjekasse, glaube ich, war es, in Lamboy. Und da gab es eine kleine Chapel und alle Christen haben sich die irgendwie geteilt. Die Baptisten, die Methodisten, jeder hatte da. Und da war ein Gottesdienst. Ich weiß nicht mehr genau, was dazu geführt hat. Wir sind da hingegangen. Martina war auch dabei, ne? Ja. Und wir saßen im Gottesdienst und der Prediger kam nicht. Wir waren vielleicht 30 Leute. Und der Prediger kam nicht. Irgendwas dazwischen gekommen. Und ein Ältester stand dann auf, ist vorgegangen und sagt, naja, also, dann machen wir es einfach so, ein jeder habe etwas. Und ist irgendjemand hier? Irgendjemand hat, glaube ich, ein kurzes Wort gehabt, so eine Mini-Andacht. Und dann stand ein junger Mann auf und sagt, ich habe einen Eindruck von Gott. Und er geht ans Mikrofon und er hat ein prophetisches Wort weitergegeben. Es hat mich vom Platz gefegt beinahe. Das war eine Liebe. Und ich weiß noch, dass er gesagt hat in Englisch, der Herr ist hier und er freut sich über euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Gott sagt euch, ich bin so stolz, ich bin euch so dankbar, dass ihr das Opfer meines Sohnes angenommen habt. Das war eine Prophetie, ich hatte Gänsehaut, ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. Das war ein völlig anderer Spirit. Das war Gnade. Der Mann hat sich dann schräg hinter mir, hat sich hingesetzt, ich drehe mich rum. Und dann sah ich noch, dass aus einer Bibel so ein Heft rausguckte und oben stand Kenneth Hagin. Und das war die Zeit, wo wir uns mit der Glaubenslehre angefingen zu beschäftigen. Und ich habe ihn nach dem Gottesdienst gefragt, ich sage, ich würde dich gerne näher kennenlernen, können wir uns mal treffen? Ich sage, ja, machen wir. Und dann sind wir Freunde geworden. Das war Dennis Anders. Hat mein Leben verändert. Dennis und Carol, hier unsere Church on the Move, Tulsa, Oklahoma. Gerade eben hatten wir wieder eine kleine Delegation dort unten gehabt. Und es ist geboren aus einer Botschaft, die so voller Power war und so voller Liebe war, dass ich, sowas hatte ich noch nicht gehört. Das ist Gott. Amen. Hat das jetzt irgendjemand was gebracht? Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Ich meine, das ist jetzt auch eine Steilvorlage, ein Stück weit, für unser Prayerworks-Team. Wir werden gleich unser Prayerworks-Team hier vorne haben. Ich lade dich ein, wenn du sagst, so eine Begegnung möchte ich gerne mal haben. So möchte ich gerne Gott kennenlernen. Von dieser Seite, komm nach vorne. Vielleicht ist aber auch jemand hier, du hast noch niemals Jesus Christus dein Leben gegeben. Du bist vielleicht heute das erste Mal hier. Und hast zum ersten Mal diese Botschaft gehört. Ich lade dich ein, komm nach dem Gottesdienst zu mir, direkt hier vorne hin. Und wir beide beten und du wirst Jesus Christus heute erleben und mit nach Hause nehmen und dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Ich verspreche es dir. Danke, Herr. Vater, wir danken dir jetzt in Jesu Namen für eine Botschaft der Hoffnung, der Gnade. Wir danken dir, Herr, dass wir im Glauben fassen können, was du für uns getan hast. Und wir wollen im Glauben fassen, wer wir in dir sind. Gott, dass du uns siehst durch Jesus Christus, vollkommen. Herr, auch wenn wir auf dieser Welt noch mit so vielen Schwächen behaftet sind, es kommt der Tag und die Stunde, wo wir in deiner Gegenwart sein werden, wir die Ewigkeit mit dir verbringen. Danke, Jesus, für dein Opfer am Kreuz. Danke, dass jeder, der hier ist, hochgradig favorisiert ist. Dass jeder begnadet ist. Und Herr, hilf uns, das Beste aus unserem Leben zu machen. Hilf uns, dass unser Leben, das wir sind und das wir tun, aus unserer Dankbarkeit gespeist wird, dir gegenüber. Und dass wir diese Botschaft leben und verkündigen, wo immer wir unterwegs sind. In Jesu Namen. Amen. Amen.